Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und wie gestern müssen wir die Lesart leider mit einer traurigen Nachricht beginnen. Der Schriftsteller Peter Hamm ist gestorben, im Alter von 82 Jahren. Er stand immer ein wenig im Schlagschatten der berühmten Kollegen. Dabei hat Peter Hamm ein umfangreiches literarisches Werk geschaffen, vor allem Lyrik und Essays, aber auch zahlreiche Filme hat Peter Hamm geschrieben, Drehbücher für Volker Schlöndorff etwa. Über 20 Jahre lang gehört er dem Literaturclub im Schweizer Fernsehen an. Wir haben eines seiner schönsten Gedichte zum Gedenken ausgesucht und hören jetzt noch einmal seine Stimme.
Letzte Ausfahrt. Wie der Schlaf langsam ausstirbt und was ihm voranging, Ansichten, Arbeit und teure Lebensmittel. Tränen, Taufwasser des Glücks, versiegten lange schon. Liebe, die gewöhnliche Geisteskrankheit, hinterließ ein paar verwackelte Schnappschüsse. Geist, das berühmte Eselsohr im Folianten, versteckte sich im Kulturpalast. Die Taube versank mit dem Ölzweig im Ölschlamm. Am Autobahnkreuz überhörte der Schächer die Stimme: Morgen noch. Durch den Staub schleppt der Käfer auf seinem Rücken den Abdruck von Gottes glänzender Faust ins Paradies. Er weist mir den unmöglichen Weg.
In Memoriam, Peter Hamm. Ein Gedicht von ihm als Gruß von uns an den Schriftsteller, der gestern gestorben ist. Regelmäßig fragen wir die Literaturkritikerin Sigrid Löffler hier in der Lesart, was wir in der literarischen Welt so alles übersehen. Heute blicken wir aber auf einen Trend mit ihr, den niemand in der Branche mehr übersehen kann. Den Boom afrikanischer Literatur, nämlich auch auf dem deutschen Buchmarkt. Kaum ein Verlag, der nicht einen oder eine Autorin im Programm hat. Und herausragend dabei sind Bücher aus Nigeria. Und in dieses Segment hat sich Sigrid Löffler für uns versenkt. Sie ist im Studio. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Nigeria gilt als das bedeutendste afrikanische Produktionszentrum, wenn man das so nennen kann, für Weltliteratur heute. Woran liegt das, Frau Löffler?
Ja, Nigeria ist das bevölkerungsreichste und auch wirtschaftlich stärkste Land Afrikas. Und in den 60 Jahren seit der Unabhängigkeit hat dieses Land alle schlimmen postkolonialen Fehlentwicklungen und Modernisierungskrisen durchgemacht. Bürgerkrieg in Biafra, Militärdiktaturen, Misswirtschaft, Megakorruption. Das sind aber natürlich alles spannende Erzählthemen. Andererseits aber besitzt Nigeria auch eine zwar kleine, aber doch sehr gut gebildete und wohlhabende Mittelschicht. Die kann es sich leisten, ihre Kinder zum Studieren an Universitäten in England oder in die USA zu schicken. Und diese Mittelschicht ist es, die Bücher liest. Und aus dieser Mittelschicht stammen auch die Autoren und Autorinnen, denen wir diesen Boom der nigerianischen Literatur verdanken. Der erste afrikanische Literatur-Nobelpreisträger, sollte man nochmal daran erinnern, war ein Nigerianer, nämlich Wole Soyinka.
Diese modernen nigerianischen Autoren und Autorinnen, die schreiben fast sämtlich auf Englisch, was natürlich wahrscheinlich dadurch zustande kommt, dass sie immer woanders studieren, woanders leben. Ist das der Grund?
Nicht nur. Nigeria, dort leben ja mehr als 500 Ethnien und Volksgruppen, die sprechen mehr als 500 Sprachen, aber die Amtssprache des Landes und damit natürlich auch die Literatursprache ist Englisch. Das sind sozusagen die positiven Nachwirkungen der Kolonialzeit, die Erziehung der Nigerianer an britischen Missionsschulen.
Diese ältere Autorengeneration, die Sie schon angesprochen haben, Frau Löffler, Wole Soyinka oder man kann auch Chinua Achebe nennen, hat ja vor allem die Schäden thematisiert, die der Kolonialismus in Nigeria angerichtet hat. Diese jüngere, jetzt inzwischen zu Weltruhm gelangte Generation hat diesen Kolonialismus ja biografisch allein schon hinter sich gelassen. Mit welchen Themen beschäftigen sich diese denn?
Ja, diese jüngeren Autoren, die pendeln zwischen Nigeria und dem Westen hin und her. Sie praktizieren sozusagen eine mobile, transnationale Existenzweise. Und das bedeutet natürlich, dass sie über eine doppelte Perspektive auf die Welt verfügen. Blick von außen und Blick von innen. Kraft Herkunft verfügen sie über die Innenperspektive und Kraft biografischer Mobilität auch über den Blick von außen. Und da blicken sie als kritische Migranten auf den Westen und als aufgeklärte Weltbürger auf ihr Herkunftsland. Und das prägt natürlich auch ihre Themen und ihre Erzählstoffe.
Nun haben Sie die 500 Ethnien schon genannt in Nigeria. Man hört ja immer auch von diesen massiven ethnischen und religiösen Konflikten zwischen dem armen islamischen Norden und dem boomenden christlichen Süden des Landes. Ist das auch ein Thema dieser Literatur?
Ja, das ist sogar ein zentral wichtiges Thema, denn das ist ja der eigentliche Geburtsfehler Nigerias. Das Land ist seit jeher zerrissen zwischen diesen verfeindeten Volksgruppen, den rückständigen islamischen Norden und dort, wo heute die Terrormilizen der Boko Haram wüten, und diesem wirtschaftlich boomenden christlichen Süden, der sich vor 50 Jahren sogar mal abspalten wollte, einen eigenen Staat gründen wollte, die Republik Biafra. Und dieses Trauma Biafra, das wirkt immer noch nach, das schwelt weiter in den Köpfen und das wird auch in der Literatur immer wieder thematisiert.
All diese hochgebildeten nigerianischen Autoren, jetzt die zumindest teilweise im Westen leben, die thematisieren natürlich auch immer wieder die Erfahrung so dieser transnationalen Existenz, ja, im Pendeln so zwischen Ost und West. Wie beschreiben Sie denn jetzt umgekehrt diesen Westen?
Ja, Autoren nennen wir mal Teju Cole oder Taye Selassie oder Chimamanda Adichie. Die thematisieren die heutigen Erscheinungsformen des Rassismus im Westen. Sie erzählen von diesen vielfältigen, sehr subtilen Zurückweisungen, die ihnen wegen ihrer Hautfarbe in den USA widerfahren. Gerade in aufgeklärten liberalen Milieus, die sich immer so viel zugute halten auf ihre Toleranz und Vorurteilslosigkeit. Immer wieder geht es bei diesen Autoren um den Konflikt zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung von außen, wo sie immer noch als Fremde, als andere wahrgenommen werden. Es geht also um die Mühsal, die eigene Identität zu bestimmen.
Sie haben uns auch eine Liste gemacht, die wir später auf unserer Online-Seite veröffentlichen. Da fallen Namen, die habe ich noch nie gelesen. Elnathan John oder Helon Habila. Was schreiben die?
Ja, Helon Habila hat einen unglaublich interessanten Roman geschrieben über eine der größten Umweltkatastrophen der Erde, die im Niger-Delta, dort, wo die großen Erdölvorkommen sind und wo durch schadhafte Pipelines die Lebensgrundlage der Menschen dort seit Jahrzehnten zerstört wird. Die Fischgründe sind verpestet, die Felder der Bauern sind nicht mehr brauchbar. Alles das beschreibt Helon Habila und er macht auch namhaft, wie es dazu gekommen ist, dass es westliche große Erdölkonzerne sind, die das Erdöl dort ausbeuten, wovon aber die Menschen im Lande kaum etwas haben.
In dem Zusammenhang kann man auch an den Autor und Bürgerrechtler Kenzaro Viva erinnern, der wegen seines friedlichen Protests ja gegen die Ölpest im Delta 1995 unter dieser Militärdiktatur hingerichtet wurde.
Ja, ganz richtig. Kenzaro Viva gehört auch zu den großen Pionieren und Vorläufern, die eigentlich jetzt bereits der nächsten Generation Platz macht, die sich aber immer wieder in ihren eigenen Büchern auch auf die großen Vorgänger beruft.
Ein Autor, der bei uns inzwischen auch sehr bekannt wurde, ist der Fotograf und Autor Teju Cole. Was zeichnet ihn so besonders aus?
Ja, Teju Cole ist natürlich einer dieser hochgebildeten Nigerianer im Westen. Er ist Kunsthistoriker, er ist Fotograf und sein ja geradezu Standardwerk ist der Roman Open City. Das ist ein Stadtroman über New York. New York ist ja eigentlich der Prototyp der weltoffenen Stadt, wo die Diversität der Ethnien gefeiert wird. Und er zeigt aber auch, wie ein Nigerianer durch diese Stadt geht, diese kulturellen Milieus alle zu seiner Verfügung hat, andererseits aber auch vielfältiger Art auch erleben muss, dass er wegen seiner Hautfarbe dann doch immer wieder hervorsticht. Es ist offensichtlich den Weißen, auch New Yorkern, unmöglich zu ignorieren, dass der andere eine andere Hautfarbe hat. Davon handelt dieser Roman. Aber Teju Cole ist auch einer, der sich mit seinem Heimatland, seinem Herkunftsland auseinandersetzt, namentlich mit der Urbanisierung, mit diesen explodierenden Megacities, namentlich der großen Wirtschaftsmetropole Lagos. Er hat einen Stadtroman über Lagos gerade in Arbeit, hat aber auch bereits darüber geschrieben, dass es ihm eigentlich unmöglich ist, dort zu leben, wegen der Korruption, weil dort nichts funktioniert, die Verkehrsstaus, die ständigen Stromsperren, dass man sich dort eigentlich überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Das ist, glaube ich, wird auch das Thema seines großen Stadtromans über Lagos werden.
Was wäre für Sie, Sirk Löffler, so der wichtigste Grund, dass wir diese Literatur, diese Vielfalt aus Nigeria lesen sollen, ja, vielleicht auch sogar lesen müssen?
Ja, ich glaube, die Literatur aus Nigeria, die schärft und bereichert unsere Weltwahrnehmung. Sie öffnet uns die Augen für neue Erfahrungsräume und überhaupt für die Erzählwelten dieser Autoren, von denen wir bisher gar nichts wussten. Und das macht die Literatur aus Nigeria so ungeheuer vielfältig, so welthaltig und auch so aufregend.
Der Boom der afrikanischen Literatur am Beispiel Nigeria, Sigrid Löffler hat uns ins Bild gesetzt. Schönen Dank dafür. Eine Liste mit den besprochenen Titeln stellen wir für Sie online auf unserer Lesartseite unter deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt wieder akustische Literatur präsentieren wollen in Form eines Hörbuches, das deutsche Grenzerfahrungen vertont. Auf einer ganz besonderen Reise, die der Journalist Lukas Vogelgesang mit dem Schauspieler Joachim Krohl unternommen hat. Joachim Krohl, der wurde ja 1993 auf einen Schlag berühmt durch die Komödie Wir können auch anders, ein herrliches, skurriles Roadmovie durch den Osten Deutschlands. Und eben diese Fahrt machte der Filmstar jetzt noch einmal. Ein gemeinsames Buch entstand mit Lukas Vogelgesang und das gibt es jetzt als Lesung auch. Georg Huber stellt uns dieses Hörbuch und das ganze Projekt vor.
Die Grundidee dieser Reise ist so simpel wie überzeugend. Der Anstoß kam von dem Journalisten Lukas Vogelgesang, der schon immer ein Fan war von Wir können auch anders.
Eigentlich sagte ich, schließlich müssten wir einfach noch einmal hineinfahren. In diesen Film, in den Osten, in die Erinnerung.
Damals, kurz nach der Wiedervereinigung, hatte sich Joachim Krohl eigentlich vorgenommen, nach den Dreharbeiten das Land hinter der Kamera zu erkunden. Doch es kam nicht dazu, der Osten blieb eine Leerstelle für ihn.
Hineinfahren also, um mal zu schauen, was die Wende mit jenen Leuten gemacht hat, die sie hautnah miterlebt haben. An der Mauer, am Zonenrand, in einem Auto, auf der Flucht. In Tränen aufgelöst oder im Jubel, im Stadion oder am Schreibtisch.
Von Köln aus starten die beiden und treffen im Ruhrgebiet, wo Joachim Krohl aufgewachsen ist, Andreas Maluga, einen Ostalgiker, der sein privates DDR-Museum aufgebaut hat. Nach dem Fall der Mauer begann er zu sammeln.
Das war, sagt er, am Anfang ziemlich mühselig. Übers Land fahren und schauen, wo gerade Geschichte entsorgt wird, um diese Geschichte zu retten. Damit das erhalten bleibt und nicht in feuchten Kellern im Vergessen verrottet. Die NVA aufgelöst, die Organe entwaffnet. Das ganze Land eine Kleidersammlung, jede Garage eine Garderobe. Da, sagt Maluga, wurden auch die Lebensläufe verramscht.
Enttäuschungen, Verletzungen, gebrochene Lebensläufe. Lukas Vogelgesang und Joachim Krohl erkunden, wie die Menschen vor der Wiedervereinigung gelebt und wie sie den Umbruch verarbeitet haben. Sie sprechen mit einem ehemaligen Grenzsoldaten, einem Fußballer, der für die DDR-Auswahl spielte und in den Westen ging, lassen sich Geschichten über den Kohleabbau erzählen und treffen die Leiterin der Transitautobahnraststätte Michendorf, die dort 35 Jahre gearbeitet hat, bis zum Schluss. Sie hat Fotos und Artikel gesammelt.
Wie zum Beweis. Das gab es mal. Das war echt. Wir waren echt. Wir waren dabei. Transit und Ostmark, Stasi und Forumchecks. Ein Land, keine Einbildung. Kein Märchen, über das ihre Enkelin lacht. Eine Welt bevölkert von greisen Clowns mit zu großen Brillen und zu spitzen Bärten. Es war ja doch mehr als das. Es war zu Hause.
Die beiden Reisenden sprechen selbst im Wechsel und man folgt ihnen gerne. Auch wenn man sich beim Hören manchmal wünscht, sie würden sich von der Buchvorlage lösen und sich einfach über das Erlebte unterhalten und austauschen. Lukas Vogelgesang, der vielfach ausgezeichnete Reporter, ist ein sehr genauer Beobachter und ein virtuoser Autor, der nur ab und an ein bisschen zu sehr in die eigenen Künste verliebt zu sein scheint.
Dieses Du, das wird deutlich, ist die Freikörperkultur am Strand ihrer Unterhaltung.
Dennoch, die Grundidee geht auf. Die Menschen öffnen sich, selbst wenn die persönliche Lebensbilanz nicht immer positiv ausfällt.
Es sind Geschichten, die immer gleich anfangen. In der DDR, sagt er dann, und es klingt wie der Beginn eines Märchens. In der DDR, sagt er also, hat man den Menschen das Gefühl gegeben, dass sie gebraucht werden. Auch wenn sie nur die Kartoffeln von links nach rechts geschippt haben.
Es gibt sie noch, die Mauer zwischen Ost und West, in vielen Köpfen. Das ist eine Erkenntnis dieser über 8-stündigen Produktion. Man hört aber auch von Menschen, auch aus dem Westen, die im Osten trotz Schwierigkeiten ihr Glück gefunden haben.
Ganz einfach, sagt Albrecht von Bodenhausen, Spross eines Landwirts, es gab da immer den Traum vom eigenen Hof, diese Vorstellung von der Erde leben zu können. Nur, sagt seine Frau, hätten wir uns diesen Traum im Westen nicht erfüllen können.
Was wollen die denn hier, ist ein unterhaltsames Zeitdokument, auch wenn eines verwundert. Die Wahlerfolge der AfD tauchen in keinem der Gespräche auf. Vielleicht schließt Joachim Krohl diese Leerstelle ja bei seiner nächsten Reise in den unbekannten Osten.
Was wollen die denn hier, deutsche Grenzerfahrung? Das Hörbuch von Lukas Vogelsang und Joachim Krohl ist jetzt im Jumbo Verlag erschienen. 8 Stunden, ungekürzt für rund 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute wollen wir uns zwei Bilderbücher anschauen für ganz kleine Kinder. Ab 4 Jahre sind sie geschrieben. Unsere Expertin dafür ist die Kritikerin Silvia Schwab jetzt im Studio. Es geht jeweils um einen Kontrast zwischen Farben, zwischen hell und dunkel, zwischen Tag und Nacht. Der erste Band annonciert diese besondere Atmosphäre schon im Titel. Auf leisen Sohlen durch die Nacht heißt er. Von der französischen Kinderbuchautorin Marie d'Orléans. Silvia Schwab, was ist das für ein Buch?
Ja, das ist wieder ein sehr besonderes Bilderbuch der französischen Kinderbuchautorin. Die Geschichte ist folgende. Eine Mutter weckt ihre Kinder mitten in der Nacht mit den Worten, Kinder, wir sind verabredet. Und dann wandert die Familie zu viert durch die helle blaue Sommernacht. Also durch das schlafende Dorf, vorbei an hell erleuchteten Hotels, später durch den Wald, am See entlang und schließlich auf den Berg. Und hier oben werden die unzähligen Sterne an dem tiefblauen Himmel, die man vorher immer wieder gesehen hat, langsam blasser und hinter dem Gebirge kündigt sich am hellen Horizont der Sonnenaufgang an.
Und wie wird dieses Nächtliche dann in Szene, ins Bild gesetzt?
Also ich hatte das Gefühl, diese Geschichte ist fast sinnlich erfahrbar. Also es ist, als erlebe man diese stille Nacht selber. Wir sehen, wir spüren die Dunkelheit, die friedliche Nachtstimmung. Wir hören den Gesang der Heuschrecken fast und riechen das feuchte Gras. Wobei die Bilder realistisch sind. Sie sind kantig, auch ein bisschen kühl und voller scharfer Hell-Dunkel-Kontraste. Es ist ganz merkwürdig mit diesem Bilderbuch. Einerseits hält es uns auf Distanz und auf der anderen zieht es uns zugleich hinein mitten in diese Geschichte.
Und was entsteht dadurch? Weil als Kind habe ich mich immer im Dunkeln gefürchtet.
Ja, nee, das ist gar kein, überhaupt kein Dunkel zum Fürchten. Es ist ein wunderbar blaues, ist ein leuchtendes Dunkel. Und Marie d'Orléans macht dieses leuchtende Dunkel auch wirklich zum Zentrum der Geschichte. Denn die Figuren, die sind eher nicht so wichtig. Die sind nicht besonders individuell, nicht besonders interessant. Die sehen sich alle auch lächerlich ähnlich mit so einem stupsnasigen Profil. Das bedeutet, wir beschäftigen uns kaum mit denen. Wir schauen uns nur diese blaue Nacht an und den herrlichen Sonnenaufgang.
Kommen wir zum zweiten Buch vom deutsch-österreichischen Künstlerinnen-Duo Kerstin Hau und Julie Völk. Das Dunkle und das Helle heißt es. Welche Geschichte erzählen die beiden Autorinnen?
Also in dem Fall ist es Kerstin Haus Debüt. Das ist ja bei Marie d'Orléans anders gewesen. Da war es das vierte Bilderbuch. Und auf den ersten Blick ist es ein bisschen eine konventionelle Geschichte. Es geht um zwei absolute Gegensätze, nämlich das Struppige. Das ist so eine Gestalt, groß, schmal, mit Fell, haust in der Finsternis. Und das Zarte, das ist ganz klein, rund, schmal, dagegen lebt im Sonnenschein. Und beide sind neugierig, treffen sich an der Dunkel-Hell-Grenze und schließen Freundschaft. Eines Tages passiert dann in der Heimat des harten Hellen ein großes Unglück und es wird mit Gewalt in das Dunkel gestoßen. Und da ist es nun gut, dass es dort einen Freund hat, der ihm zur Seite steht und es dann schließlich auch in das Helle zurückbegleitet. Und ab dann sind dann beide in beiden Welten zu Hause.
Und wie wird dieser Kontrast hier zwischen hell und dunkel entwickelt?
Also diese Geschichte von diesen Gegensätzen, die sich anziehen, dunkel, hell, groß, klein, struppig, zart, erhält ihre ganz eigene, also wirklich, man muss sagen, poetische Note durch die zauberhaft zarten Zeichnungen und auch Bilder der Bilderbuchmacherin Julie Völk. Also dunkel und hell sind zwei Lebensbereiche mit sehr scharfem Kontrast, wobei die unglaublich leuchtenden Blautöne der Dunkelheit geheimnisvoll wirken, aber die wirken niemals jetzt finster oder bedrohlich. Und die leuchtenden Farben und heiteren Zeichnungen der hellen Welt, die sind so frisch, so sonnig, dass man die wirklich immer wieder anschauen muss. Und es wird dann zum Schluss auch deutlich, es geht nicht nur um die einfachen Gegensätze, hell, dunkel und so weiter. Es geht auch um Heimatverlust, es geht um Trauer und die Überwindung der beiden.
Wobei es sicherlich reizvoll ist, Silvia Schwab, diese beiden Bücher nebeneinander zu legen, oder?
Ja, das fand ich total schön auch. Also von den Umschlägen her schon strahlt dem Betrachter ein tiefes, sattes und dann auch leuchtendes Blau entgegen. Ein Blau, das sich leitmotivisch eben durch beide Bilderbücher durchzieht. Sie erzählen sehr unterschiedliche Geschichten. Ich meine, es sind zwei wirklich tiefblaue Geschichten für helle Sommerabende. Und beide Geschichten zeigen, dass nach jeder Nacht ein Morgen kommt und nach jeder Dunkelheit auch wieder die Helligkeit.
Schönen Dank, Silvia Schwab, über diese beiden Bilderbücher für Kinder ab 4 Jahren. Auf leisen Sohlen durch die Nacht von Marie d'Orléans, erschienen im Gerstenberg Verlag für 16 Euro, und von Julie Völk und Kerstin Hau, das Helle und das Dunkle, im Nord-Süd Verlag für 15 Euro. Alle weiteren bibliografischen Angaben, Seitenzahlenübersetzer lesen Sie wie die Besprechung von Silvia Schwab auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. An einen deutschen Schriftsteller wollen wir jetzt noch in der Lesart erinnern. Zum Jubiläum seines 100. Geburtstags am 1. Juli 1919 wurde Hans Bender geboren. Ein Autor der Kriegsgeneration mit einem weitgespannten, vielfach ausgezeichneten, aber heute doch recht vergessenen Werk leider. Jetzt hat man Gelegenheit, diesen Mann und seine Literatur wieder zu entdecken mit einem Hans-Bender-Lesebuch, das Michael Serrer zusammengestellt hat, mit Gedichten, Erzählungen, Essays und Briefen. Michael Serrer ist im Studio. Guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen.
96 Jahre ist er alt geworden, der Hans Bender. In den 1950er und 60er Jahren wurde er bekannt. Was war er für ein Schriftsteller, Herr Serrer?
Ja, wir müssen uns, wenn wir uns vorstellen, die 50er Jahre, die frühen 50er Jahre, war eine Zeit, in der die Menschen kurz nach Kriegsende erstmal wieder anfingen, Literatur zu lesen und nicht das, was man im Dritten Reich ihnen als Literatur verkauft hat. Man war interessiert daran, Geschichten zu lesen von dem, was man erfahren hatte, von dem Zweiten Weltkrieg. Und darüber schrieb Bender. Er selbst war in russischer Kriegsgefangenschaft, kam erst sehr spät wieder nach Deutschland zurück und begann sofort zu schreiben. Mhm. Und zwar auf eine Weise, die damals neu war. In den USA hatte die große Welle der Kurzgeschichten begonnen. Kurzgeschichten waren praktisch das Gegenteil von dem, was vorher in Deutschland üblich war. Schwülstige Romane, überladene Sprache, der Autor, der alles über die Welt weiß. Die Kurzgeschichte beginnt irgendwo unmittelbar mit einer kleinen Beobachtung oder einem Satz. Sie endet abrupt und es gibt keine große Welterklärung. In dieser kleinen Form war Hans Bender von Anfang an ein Meister.
Mhm. Uwe Jonsson hat einmal gesagt, wer wissen will, wie der Russlandkrieg war, braucht nur die Erzählung von Heinrich Böll zu lesen. Ich habe nach der Lektüre jetzt gedacht, von einigen Erzählungen von Hans Bender, man sollte eher seine Texte lesen. Sie sind unglaublich eindrucksvoll.
Ja, ich würde jetzt allerdings das nicht gegeneinander ausspielen.
Nein, um Gottes Willen, aber man sollte sie dazu noch lesen. Ne?
Genau, Böll war ja ziemlich genau 1,5 Jahre älter. Die haben eben wirklich sehr ähnliche Erfahrungen gemacht und schreiben auch teilweise ähnlich, weil sie aus der Sicht des, ich sage jetzt mal, einfachen Soldaten schreiben, sprich eines Mannes in der Regel. Es gibt auch Erzählungen, wo eine weibliche Figur im Mittelpunkt steht, aber in der Regel aus der Sicht eines Mannes, der in der Hierarchie sehr unten steht und dadurch sowohl wenig Information hat als auch wenig Macht, also eher Objekt von fremder Bestimmung als selbst Herr des eigenen Lebens, Herr der eigenen Entscheidungen. Auch das war natürlich eine Erfahrung, die viele Deutschen gerade dieser Jahrgänge gemacht hatten und die sich dann wiederfanden und auch Dinge entdeckten, dass sie natürlich, vor allem Bender war in Russland, dass sie natürlich Schuld auf sich geladen hatten, aber gleichzeitig auch doch viele von ihnen ein moralisches System bewahren konnten, trotz des Nationalsozialismus, indem sie merkten, dass ein ständig lügender Vorgesetzter etwas anderes ist als ein Kriegsgefangener Russe oder später die Menschen, die einen selbst, wenn man selbst Kriegsgefangener war, behandelten, als sei man ein Mensch, der man ja auch war. Mhm.
Hans Bender hat diese Kriegsgeneration auch einmal in einem Gedicht charakterisiert. Mhm. Sie drucken es ab im Buch, im Hans-Bender-Lesebuch, Herr Serrer. Es heißt Jahrgang 1919 und es geht ganz kurz, so: nicht gefallen, nicht ungehorsam gewesen zu sein und weiterzuleben mit dieser Schuld. Das ist das Drama der Generation in 3 Versen. War es auch seines?
Ja, Ja, wir kennen es ja vor allem auch aus den Lagern, dass Menschen, die überlebt haben, sich selbst Vorwürfe machten. Wie kann es sein, dass ich überlebt habe und andere Menschen, die genauso wertvoll sind wie ich selbst, nicht? Und mit dieser Frage, wie kann das sein, dass ich weiterlebe, abgesehen von der anderen Frage, was habe ich an konkreter Schuld auf mich geladen, geht die ganze Generation um. Und ich glaube, dass Hans Benders nicht nur seine eigene Literatur, sondern auch sein jahrzehntelanges Bemühen, Gegenwartsliteratur zu fördern, die Kolleginnen und Kollegen in aller Welt zu unterstützen, zu ermutigen, ihnen bei Publikationen zu helfen, sie in Zeitschriften zu veröffentlichen, sie in Lesebüchern, die er selbst zusammenstellte, zu den unterschiedlichsten Themen zu veröffentlichen. All das ist das Bemühen, eine Gemeinschaft herzustellen, die freiwillig entsteht, aufgrund der ganz eigenen Erfahrungen und nicht eine von oben angeordnete, die hatte man 10 Jahre lang vorher erlebt.
Besonders hat man Hans Bender im Gedächtnis, ja auch als Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente. Über mehrere Jahrzehnte hat er diese Aufgabe mit Leidenschaft betrieben. Ja. Also das gehörte auch zu seinem Naturell, ne? Andere Autoren zu präsentieren, zu entdecken. Er hat einmal gesagt, ich habe Achtung vor dem Erlebnis anderer und vor der Schreibweise anderer. Ja. War das eine seiner Maximen?
Ja, das ist ganz, ganz essentiell für ihn, dass er überhaupt nicht erwartet, dass andere Autorinnen und Autoren so schreiben wie er. Jeder hat ja seine eigene Geschichte, seine eigenen Erlebnisse und natürlich auch, wenn er denn ein guter Autor ist, seinen eigenen Stil. Und so hat er, das sagt ja auch der Begriff Akzente, der Plural, wir, die damaligen Herausgeber, sagten, wir wollen Akzente setzen und nicht wir wollen eine Richtung vorgeben, sondern wir wollen zeigen, was es an gewichtigen Stimmen gibt. Und ursprünglich war geplant nur im deutschsprachigen Raum. Es war dann sehr schnell eine Literaturzeitschrift, die die gesamte internationale Literatur auch gerade in Anfängen präsentierte. Und am Anfang war das gemeinsam mit Walter Höllerer, der ja auch das Literarische Kolloquium in Berlin gegründet hat. Dann hat er eine Zeit lang alleine diese Aufgabe erfüllt und schließlich mit Michael Krüger, der dann Geschäftsführer des Hansa Verlags war. Und 25 Jahre insgesamt diese sehr wichtige Literaturzeitschrift herauszugeben, führte natürlich auch, wie man sich leicht vorstellen kann, zu Einschränkungen in der Zeit, die man auch und Energie, die man aufbringen kann, um eigene Texte zu schreiben. So war er dann in den 50ern und 60ern ein wichtiger Autor, auch ein sehr produktiver Autor. Es hat dann etwas die eigene Produktion nachgelassen. Erst am Ende seines sehr langen Lebens hat er sich nochmal besonnen und sich aus den diversen Juries, in denen er war, aus der Herausgebertätigkeit zurückgezogen und nochmal selbst verstärkt geschrieben und wieder kurze Formen, allerdings diesmal nicht Kurzgeschichten, sondern kurze Gedichte, Sie haben ja gerade Jahrgang 1919 vorgestellt. Er hat mehrere Bände mit vierzeiligen Gedichten vorgelegt im Alter und mit Aufzeichnungen. Sehr genauen, sehr, ich muss wirklich sagen, lehrreichen Aufzeichnungen voller Witz, voller Humor, so wie er selber als Mensch auch war.
Hans Bender hat ab 1959 eigentlich immer in Köln gelebt und es ist jetzt wirklich eine eigene Tragik zu nennen, dass er seine gesamten literarischen Dokumente als Vorlass dem historischen Archiv der Stadt Köln anvertraute. Ausgerechnet 2009 versank alles in Schutt und Wasser, als das Haus bei Bauarbeiten eingestürzt ist. Herr Serra, Sie haben ja Hans Bender noch persönlich gekannt. Ja. Wissen Sie denn, wie er diese Katastrophe aufgenommen hat?
Also erstaunlich gefasst. Ich habe ihn kennengelernt, als er 80 wurde. Und ihn dann praktisch bis zu seinem Tod, also 15, 16 Jahre lang gekannt. Er war immer ein freundlicher und ruhiger Mensch, interessiert immer an allem, was man ihm erzählte. Er fragte auch viel nach. Das muss natürlich eine tatsächlich, wie Sie gesagt haben, eine Katastrophe für ihn gewesen sein. Zehntausende von Briefen in alle Welt an ihn, von ihm, sind damals untergegangen. Die FAZ schrieb damals, es sei wahrscheinlich der größte literarische Verlust des Einsturzes, jetzt vor 10 Jahren erfolgten Einsturzes des Stadtarchivs.
Und für Fußball hat er sich auch interessiert, Herr Serra. Sie haben einen netten kleinen Reflex ins Buch aufgenommen. Bender kam ja aus dem Badischen und hat sich über den Aufstieg des Fußballvereins TSG Hoffenheim in die Bundesliga anscheinend sehr gefreut.
Genau, wobei wahrscheinlich der, die regionale Verbundenheit noch stärker war als die fußballerische Begeisterung. Es war schon so, dass er sich freute, wenn er in Köln plötzlich angesprochen wurde auf seine nordbadische Heimat, die ja eigentlich keiner kannte, also diese kleinen Orte. Er stammt aus Mühlhausen, ein kleines Dorf. Die Eltern hatten einen Gasthof. Er war der einzige Abiturient im Ort. Und als dann plötzlich der Nachbarort Hoffenheim aufstieg in die Bundesliga, war das natürlich für ihn eine große Freude, dass man plötzlich ihn auf Dinge ansprach, die für ihn lange zurücklagen.
Das Hans-Bender-Lesebuch in Nielands kleiner rheinischer Bibliothek in der Edition Virginis erschienen mit 152 Seiten im Taschenbuch für 8,80 Euro. Michael Serrer hat das Nachwort verfasst und mit Horst Bürger zusammen die Texte zusammengestellt. Vielen Dank, Herr Serrer, dass Sie uns Hans-Bender wieder nahegebracht haben.
Danke, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.